Das große Thema, was uns beschäftigt im ersten Thessalonicher Brief, ist ja eine lebendige Gemeinde. Und dann kommen die vielen Unterthemen. Und heute geht es darum, dass eine lebendige Gemeinde Christen braucht, die sich vom Heiligen Geist bewegen lassen mit einem Ziel. Und Bernd hat es eben schon vorgelesen, auch vom Galater 5 her. Das Ziel ist es letztendlich, dass der Heilige Geist unser Leben gestaltet, dass wir es ihm gestatten, dass er uns prägen darf. Und das hat eine Folge. Wenn der Heilige Geist unser Leben prägen darf, wird sich unser Charakter, unser ganzes Wesen, unsere Persönlichkeit verändern. Und zwar positiv verändern. Das nützt mir, das dient dem anderen und das ehrt Gott. Wir fragen ja heute immer so schnell, was nützt es mir denn, wenn? Und hier sehen wir heute eine ganze Menge. Eine ganze Menge. In einer Gemeinschaft, in einer lebendigen Gemeinschaft gibt es ja immer drei Dinge, die ganz wichtig sind. Charakter, Kompetenz, Chemie. Diese drei Dinge müssen zusammenspielen in einer Gemeinschaft, damit sie so richtig gut ist und damit wir sie uns auch gegenseitig als Christen nicht nur wertschätzen können, sondern auch genießen können. Charakter liegt an mir. Das ist das, was Gott in meinem Leben verändern möchte. Mein Charakter, mein ganzes Wesen soll immer dem ähnlicher werden, wie es Christus war und wie es Christus ist. Ja? Kompetenz kann man sich erarbeiten. Muss man sich auch erarbeiten. Das ist das, wo wir zu lernen haben. Gott hat uns Gaben und Möglichkeiten und Fähigkeiten gegeben und die sollen wir auch ein wenig einsetzen und da muss man auch manches Mal zu erlernen. Und Chemie, das ist so dieser Unsicherheitsfaktor in einer Gemeinde. Wie passt das jetzt mit den unterschiedlichen Charakteren und Persönlichkeiten in einer Gemeinde zusammen? Das geht nicht immer gut, aber hoffentlich immer öfter. Und am Charakter, das ist meine Verantwortung. Da muss ich mich reinhängen, wenn ich es denn will. Gott wird mich dazu nicht zwingen. Und Paulus schreibt jetzt im Thessalonicher Brief 7 Dinge, die ganz wesentlich sind zur Charakterbildung. Und dort, wo der Geist Gottes mich prägt und prägen darf, werden diese 7 Dinge von Gott immer bearbeitet und letztendlich auch mir persönlich zum Nutzen. Er schreibt, seid zu jeder Zeit fröhlich. Hört niemals auf zu beten. Vergesst nicht, Gott für alles zu danken, denn das erwartet Gott von seinen Kindern. Lasst den Heiligen Geist ungehindert in euch wirken. Hört auf das, was er euch sagt. Prüft alles sorgfältig und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, meidet. 7 Dinge, die etwas mit meinem Charakter zu tun haben. Das erste ist der lobende Charakterzug. Seid fröhlich. Gottes Geist möchte uns bewegen, dass wir geistliche Menschen werden, die sich freuen können am Leben, die sich freuen können am Heil, die sich freuen können in vielen Dingen des ganz normalen Alltages. An der Schule, an meinem Arbeitsplatz, an meinen Nachbarn, egal wie. Habt ihr Freude im Leben? Echte Freude im Leben? Lebt ihr gerne? Habt ihr Spaß daran zu leben? Morgens aufzustehen und sagen, hey, cool, neuer Tag, klasse. Also gestern hat mir das besonders viel Spaß gemacht. Ich hatte frei, wir haben super tolles Wetter gehabt und ich habe den Tag in meinem Garten benutzt. Aber ich habe mich heute Morgen genauso gefreut. Und wahrscheinlich tue ich das morgen auch wieder. Kommt das aus mir selbst heraus? Nein, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den Gott uns schenkt und wo der Heilige Geist etwas in uns bewirkt. Freude und Fröhlichkeit sind ansteckend. Menschen, die noch so vom Herzen her lachen können, die tun uns gut. Miesmuffelige Typen meiden wir. Es gibt so viele Menschen, die versprühen einen Pessimismus, das ist schon, ich beinahe gesagt, abartig, aber es ist es wirklich. Es gibt so Leute, die sind immer schlecht drauf. Kennt ihr solche? Ist man gerne mit denen zusammen? Aber die, die fröhlich sind, und zwar echt fröhlich sind, nicht nur so aufgesetzt, grinsen, mir geht's gut und die Seele weint. Solche gibt's hier auch. Die meine ich jetzt nicht. Ich meine, wo es echt ist, die machen Spaß. Ne? Und das sind Menschen, die tun uns auch gut. Aber es gibt eben auch bekanntlich Menschen, die finden überall das Haar in der Suppe. Und diese Menschen haben eine eher düstere Lebensgrundhaltung. Gott möchte aber, dass wir uns positiv einstellen. Wir sind Siegertypen. Wir dürfen allen die Ewigkeit zu Gott geben. Wir haben jeden Tag, jede Sekunde die Möglichkeit, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist nicht nur segnet, Lebensführung gibt, Lebensqualität und vieles mehr. Wir haben es. Die Frage ist nur, ob wir es auch in Anspruch nehmen als Christen. Jesus hat für uns den Sieg am Kreuz von Golgatha errungen. Und von daher dürfen wir fröhlich sein. Kein oberflächliches Grinsen, keine Maske, sondern eine echte Lebensgrundhaltung. Keine gemachte Freude, sondern eine von Gott gewirkte Freude, die durch und durch echt ist. Übrigens auch eine Frucht des Geistes, so wie wir es eben hörten. Je mehr Freude Menschen im Leben kennen, desto intensiver wird auch ihre Gottesbeziehung sein. Beides bedingt und ergänzt einander. Freude auch im Leid, in den Schwierigkeiten, in den Anfechtungen, in den Notsituationen. Ja, auch das ist die Aufforderung der Bibel an uns. Freut euch, wenn das Leben manche Schwierigkeiten oder Anfechtungen mit sich bringt, sagt Jakobus. Kann man das machen? Kann man das befehlen? Nein. Das sind dann die Examina der Freude, dort, wo Gott in unserem Herzen etwas bewirkt, wo man auch mitten im Leid immer noch eine Freude am Glauben, eine Freude an Jesus und auch eine Freude am Leben behalten kann. Aber ich weiß auch, dass vielen Menschen Lebensfreude abhanden gekommen ist, aus was für Gründen auch immer. Und hier kann ich nur ermutigen, sucht euch fachkompetente Hilfe. Ich bitte euch sogar darum. Denn wenn sich da was in der Seele einfrisst, dann ist das nicht gut. Dann ist das nicht gut. Ein zweites, was ich entdecke, wie verändert der Heilige Geist uns? Er möchte meinen Charakter prägen, dass ich einen gebetsvollen Charakterzug bekomme. Betet ohne Unterlass. Hört niemals auf zu beten, sagt der Text. Wir haben es ja heute leicht, dass dieses Wort zu verstehen, was heißt das, betet ohne Unterlass. Das war vor 30 Jahren noch ganz anders, da konnte sich keiner vorstellen, dass es mal Handys gab. Ne? Und heute sind wir permanent online. Hat jemand von euch ein Handy in der Tasche und ist online? Nathanael nickt. Okay, alles gut, alles gut. Das ist heute normal, dass wir online sind. Man kann das ja auf lautlos schalten, aber man ist online. Man ist also ständig verbunden mit irgendeinem Provider. Und dieses Bild passt auch hier. Wir sollen online sein mit Gott. Verbunden mit Gott. Auch wenn wir lautlos geschaltet haben, unser Herz, so sind wir doch mit Gott verbunden. Das ist das, was Paulus hier meint. Das heißt, meine innere Antenne ist immer ausgefahren zu Gott hin. Und durch den Heiligen Geist, der ja in meinem Herzen wohnt, habe ich eine permanente Verbindung. Also mein Server ist sogar am Herzen, ey, cool, ne? Sogar am Herzen drin. Brauche noch nicht mal eine Antenne. Klappt ganz automatisch. Ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, das ist das, was Paulus sagt. Dieses Bewusstsein, Gott ist in meinem Herzen durch den Heiligen Geist verankert. Dieses Bewusstsein und mit diesem Bewusstsein durch den Tag zu gehen. Ich kann zu jeder Sekunde auch anfangen, das online zu nutzen und direkt mit Gott in Kontakt treten. Und genauso umgekehrt kann der Heilige Geist mir sofort eine SMS schicken. Ey Jörg, guck mal. Ja? Und ich finde das gut. Ich finde das gut, dass diese Möglichkeit besteht. Und wenn ich mich von Gott löse, höre ich auch auf zu beten. Das hängt ganz eng zusammen. Wenn ich mich von Gott löse, höre ich auch auf zu beten. Und wenn ich eng mit Gott verbunden bin, dann bin ich auch ein Beter. Ne? Es geht mir hier nicht um eine Gebetsstunde in der Gemeinde. Es geht darum, dass ich in einer Beziehung zu Gott stehe. Und beten heißt ja nichts anderes, als mit Gott reden und hören auf ihn. Søren Kierkegaard hat das mal so formuliert. Beten heißt nicht, sich selber reden zu hören. Beten heißt stille werden und stille sein und hören, bis der Betende Gott hört. Dazu brauche ich eine intensive Zeit der Gemeinschaft mit Gott. Aber dieses Betet ohne Unterlass heißt eben, dass ich den ganzen Tag auch mit Gott verbunden bleibe. Frage: Habt ihr eine feste Zeit am Tag, wo ihr mit dem Schöpfer dieser Welt sprecht, vor ihm zur Ruhe kommt und mit ihm Gemeinschaft pflegt in dieser Form des Gebetes? Ich wünsche mir das. Ein drittes dazu ist jetzt der dankbare Charakterzug. Seid dankbar in allen Dingen. Vergesst nicht, Gott für alles zu danken, denn das erwartet Gott von seinen Kindern. Oder wie es Luther übersetzt hat, das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Ein wesentliches Zeichen von Charakterstärke eines Menschen ist Dankbarkeit. Und zwar als eine Lebensgrundhaltung. Auch in den Umständen, die mir nicht gefallen. Gott Danke zu sagen, sollte die natürlichste Reaktion des Christen sein. Danke zu sagen für ein warmes Bett, für ein schönes Frühstück, dass wir hier sitzen können, dass wir heute noch Mittag essen werden, dass wir vielleicht noch Gemeinschaft mit XY haben, dass wir morgen wieder arbeiten dürfen, dass wir unser Gehalt, unsere Rente oder was auch immer bekommen, dass ihr morgen wieder zur Schule gehen dürft. Ist das nicht ein Vorrecht? Viele Kinder haben so dieses Vorrecht nicht auf dieser Welt. Und wir haben in diesem, unserem Land so derart viele Vorrechte. Sagen wir dafür auch Danke? Danke, dass heute die ukrainische Mannschaft gewinnt und nicht die deutsche. Können wir da auch Danke sagen? Okay, das war jetzt falsch, ich verstehe. Ich bin immer so ein bisschen ketzerisch, wenn es um Fußball geht. Wenn ich mit anderen zusammen bin, bin ich immer für die anderen. Das ärgert die dann immer ein bisschen. Das macht mir dann auch Spaß. Ja. Zum Wesen der Dankbarkeit fand ich diese Zitate. Wolfgang Dück sagte, der Dank ist der Maßstab meiner Gottesnähe oder meiner Gottesferne. Oh, ist das eine Aussage. Der Dank ist der Maßstab meiner Gottesnähe oder meiner Gottesferne. Oder wie sagt es Gabriel Marcel, Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. Da muss man auch mal drüber nachdenken, nicht? Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. Oder Friedrich von Bodelschwingh, er verlor 4 Kinder in ganz kurzer Zeit durch Krankheit, sagte er, als seine Kinder gestorben und beerdigt waren, das letzte. Wo man für das Kleinste danken lernt, da wird es hell im Menschenherzen. Wo man für das Kleinste danken lernt, wird es hell im Menschenherzen. Wo das Danken verstummt, kommt Denken und Leben auf die schiefe Bahn, so sagt es Klaus Harker. Wo das Danken verstummt, kommt Denken und Leben auf die schiefe Bahn. Und es gibt noch so viele Aussagen dazu, auch die fand ich so schön. Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens. Auch eine schöne Aussage, ne? Gott sagt, wer Dank opfert, preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil. Dankbarkeit ist der Weg, damit unsere Seele heil werden kann. Sagen Sie mal Menschen, die krank sind, in ihrer Seele krank sind, danke mal für das und jenes. Sie können es nicht. Sie müssen es mühsam lernen. Aber das ist der Weg, heil zu werden. Und Dankbarkeit umfasst diese 3 Bereiche. Es ist ein inneres Empfinden, ja, ein inneres Glücksgefühl. Danke, Vater, danke. Es ist eine Danksagung, die ich an Gott oder an Menschen weitergebe. Und es gibt die 3. Form, es gibt auch dieses Dankopfer. Ich gebe Gott etwas von dem zurück, an Zeit, an Geld, an Gaben, an Ressourcen oder Möglichkeiten, weil es mir jetzt zur Verfügung gestellt hat. Das sind so die Ebenen der Dankbarkeit. Aber es fängt im Herzen an. Und es ist so schwer, Danke zu sagen, weil wir in einer Zeit leben, in der Undankbarkeit und Egoismus, ich will haben, uns beherrscht. Und dann verkommt Dankbarkeit zu einem seltenen Gut. Und darum ist es so wichtig. Darum ist es so wichtig, dass mein Charakter, mein ganzes Wesen auch einen Zug der Dankbarkeit bekommt, der mich im Leben trägt. Und gerade auch dann in den schweren Stunden. Schaut euch Paulus an, im Kerker zu Philippi, Apostelgeschichte 16, nachzulesen. Was tut Paulus da? Er flucht erstmal ordentlich rum, dass er schon wieder gefangen genommen wurde und sagt, wo ist mein Rechtsanwalt und wie komme ich hier raus? Und er denkt sich schon alles Mögliche aus, wie er sich rechtfertigt. Nö, macht er nicht. Er fängt erstmal an, Loblieder zu singen und Gott zu danken. Und ich meine, der Mann saß im Block. Wisst ihr, was das ist, ein Block? Das ist ein Holzklotz. Ja, der wird aufgeklappt, da kommen unten die Füße rein, oben die Arme, dann wird er wieder zugeklappt und dann sitzt du da so. Stunde um Stunde. Was meint ihr, wie das im Rücken irgendwann wehtut? Und dann singt er Danks- und Lobpreislieder. Warum kann er das? Weil er so ein geistlicher Mann ist. Ich bin ja Pastor, ich muss ja jetzt Loblieder singen. Eigentlich geht's mir richtig schiete, aber ich muss ja Loblieder singen. Nein, ich glaube, das war ganz, ganz tief in seinem Herzen verankert. Dass er das wirklich konnte. Dass er das wirklich konnte. Ein viertes dazu. Lasst den Heiligen Geist ungehindert wirken. Das ist der geistliche Charakterzug. Ich muss es auch wollen, dass Gottes Geist in meinem Leben wirken darf und dass ich die Impulse, die Gott mir gibt, auch aufnehme und umsetze. Und zwar nicht so aufnehme, ach so, Gott, ich habe die verstanden, aber ich mache das mal so und so. Oder Gott, nö, so haben wir nicht gewettet. Ich mache das mal ganz anders. Sondern, dass ich die Impulse Gottes aufnehmen kann und eins zu eins dann auch umsetze. Das muss ich wollen und auch immer wieder lernen. Der Geist Gottes redet in mein Herz. Ungehindert, zweifelnd, ablehnend, nein sagend. Wie nehme ich das auf? Es beginnt damit, dass der Heilige Geist uns zuerst einmal zu einem Lebensstil bewegen will, der im Sinne der Bibel funktioniert. Und darum ist es gar nicht verkehrt, die Bibel auch regelmäßig zu lesen, denn dort entdecke ich, wie Gott, was Gott denkt und wie Gott, welches Handeln Gott von uns erwartet. Ich kann mich zweifach verhalten als Gläubiger. Ich kann mich dafür entscheiden zu sagen, ja, ich gebe dem Geist Gottes Raum. Ich gehorche ihm, ich tue dann auch mal Dinge, die ich zwar logisch noch nicht so ganz nachvollziehen kann, aber weil Gott es sagt, tue ich es eben. Auf dein Wort hin will ich es tun, auch wenn es ein Wagnis darstellt. Ich erlebe dann, wie Gott mich immer wieder erfüllt, ausfüllt, wie die Frucht des Geistes, was wir eben ja auch hörten, sichtbar wird in meinem Leben und wie daraus ein Lebensstil wird, wo Gott echt Freude hat. Ich kann aber auch die Impulse des Heiligen Geistes ignorieren. Der Heilige Geist wird sich dann in meinem Leben zurückziehen. Er ist da, Gott wird mit seinem Heiligen Geist in unserem Leben bleiben, ja, aber er wird sich zurückziehen. Je mehr Raum ich dem Heiligen Geist gebe, desto mehr wird mein Leben zur Entfaltung kommen, mit Gott und unter seiner guten Leitung. Ich weiß, dass dieses Thema auch zu Extremen geführt hat, dass es christliche Kreise gibt, die hieraus Extreme formuliert haben. Von wegen Tanzen im Geist und Singen im Geist und Halleluja im Geist und was es da so alles gibt. Wie gut, dass die Bibel uns ermutigt zur Nüchternheit. Prüfet alles, kommen wir gleich hin. Und manchmal ist es auch ganz gut, wir sind unterschiedlich gestrickt als Menschen, manche sind emotionaler, kann ich gut mitleben, ich bin es nicht unbedingt. Achten wir den anderen in seinem Frömmigkeitsstil, aber passen wir auch auf, dass wir nicht links oder rechts in die Extreme verfallen. Ne? Wir müssen nicht auf dem Altar der Halleluja tanzen. Das müssen wir nicht. Wir müssen aber auch nicht eine kritische Distanz zum Heiligen Geist aufbauen. Das auch nicht. Also, ne? Guter Mittelweg passt wieder mal. Ein fünftes dazu, verachtet nicht das gepredigte Wort, prophetische Wort, wie es auch Luther übersetzt, Das ist der belehrbare Charakterzug. Bin ich bereit, dass Gott mich, ob ich jung oder ob ich alt bin, auch noch belehren darf? Dass Gott auch noch eine Botschaft, eine Weisung für mich bereithält? Bin ich bereit, auch einmal hineinzuschauen in die Bibel und zu fragen, Gott, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Wenn hier dieses prophetische Wort steht, dann hat das nichts mit Charismatik zu tun. Sondern was ist der Prophet in der Bibel? Er ist das Sprachrohr Gottes. Gott durch den Propheten zum Menschen. Das ist das Prinzip des Alten Testamentes. Und dieses Prinzip haben wir heute genauso. Gott durch einen Menschen zum Menschen. Das ist das prophetische Wort. Nichts anderes. Gott möchte eine Botschaft vermitteln. Er wird immer sein Wort, die Bibel, dazu benutzen. Er möchte das in der Seelsorge tun. Er möchte das in der Predigt tun. Er möchte das im persönlichen Gespräch mit Menschen tun. Vielleicht auch in der Leitung einer Gemeinde. Dass plötzlich jemand ein Bild von Gott bekommt und den Eindruck bekommt, so sollte Gemeinde sich aufstellen oder wie auch immer. Es gibt so viele unterschiedliche Schattierungen, wie dieses Wort Prophetie gefüllt werden kann. Aber Prophetie heißt nicht, ich garantiere dir, morgen kippt der Baum da hinten um. Das wäre Anmaßung und Frechheit in meinen Augen. Das ist nicht Prophetie. Sondern Prophetie heißt, ich habe den Eindruck, Gott möchte in deinem Leben. Und dann gibt Gott mir so einen Gedanken, den ich in der Seelsorge weitergeben darf. Oder in einer Predigt, oder in einer Leitungssitzung, oder wo auch immer. Das ist das. Und wir sollen dieses nicht verachten. Dieses Wort, was von Gott kommt, nicht verachten. Und im Regelfall kommt das normale, prophetisch gesprochene Wort aus der Predigt. Beziehungsweise, wenn ihr im Internet hineinschaut und euch Internetpredigten anhört oder wie auch immer. Das muss ja nicht von dieser Kanzel sein. Es gibt ja tausende von Kanzeln an diesem Sonntag, wo gepredigt wird. Und Gott benutzt immer dieses gepredigte Wort, um etwas zu bewirken. Da gibt es so eine nette Geschichte. Da war ein Mann im Knast. In Amerika ist das passiert. Und er hat echt im Knast gemerkt, oh, das ist hier nicht der Hit. Und hat seine Zeit abgesessen und gesagt, und anschließend mache ich einen auf anständig. Definitiv. Keine Lust, da nochmal wieder reinzukommen. Und dann hat er gesagt, und wie mache ich das? Ich habe nicht viel gelernt und mein Leben war bislang verfuscht. Okay, ich lerne mal ein paar Predigten auswendig. Ich glaube, er hat 10, 15 Predigten auswendig gelernt. Er ist in einen anderen Staat gegangen, hat sich auf eine Apfelsinenkiste gestellt und hat gepredigt. Der war gar nicht gläubig. Wollte sich damit sein Geld verdienen. Hat auch geklappt. Die Leute haben zugehört. Er hat gepredigt, die Leute haben zugehört. Sie haben sich sogar bekehrt durch diese Predigt, die aus dem Wort Gottes kommt. Und es wird berichtet, irgendwann hat er sich dann auch selbst nochmal so entschieden, so durch seine eigene Predigt. Und dann ist er ein richtig guter Gottesmann geworden. Wie Gott so wirken kann, ist schon spannend. Ne? So, dann kommt das Vorletzte. Prüfet alles und behaltet das Gute. Und hier sage ich, das ist der beurteilende Charakterzug. Gott hat uns nämlich auch einen Verstand gegeben. Wie gut, dass wir den als Christ nicht an der Garderobe abgeben brauchen, oder? Ist doch irgendwie klasse. Sondern wir sollen ihn einsetzen. Gott hat uns auch eine geistliche Urteilsfähigkeit gegeben. Was tut mir im Glauben gut und was schadet mir im Glauben? Gott hat mir sowas geschenkt, so einen Indikator, der sagt, stopp, das tut dir jetzt nicht gut oder okay, hör mal gut zu. Und wir sind durchaus unterschiedlich und beurteilen durchaus Dinge auch unterschiedlich. Und hier ist das ganz Individuelles. Ich habe die Verantwortung, das, was mir ein Mensch sagt, durch Predigt oder durch sein Leben oder wie auch immer, zu prüfen, zu gucken, ist das echt? Steht da Jesus hinter? Oder steht da was ganz anderes hinter? Und jeder Mensch hat auch Dinge, hat schon mal Aussagen in meiner Predigt gegeben in dem letzten Jahr, wo ihr gesagt habt, das ist aber doof, das habe ich jetzt nicht verstanden und das gefällt mir auch nicht. Ihr müsst jetzt nicht mit dem Kopf nicken. Einfach nur, ich vermute mal, es hat's gegeben. Wäre auch völlig unlogisch, wenn es das nicht gegeben hätte. Hat es denn auch schon mal Aussagen gegeben, wo ihr sagt, ey, das war richtig gut? Jetzt dürft ihr mit dem Kopf nicken. Okay, alles klar. Versteht ihr? Bernd, brauchst du dich nicht umdrehen. Alles gut, alles gut. Ja. Alles gut. Und das meine ich, dass wir auch manchmal sagen, ja, auch der Pastor oder der XY oder hat auch mal Dinge, da muss ich auch einfach mal sagen, war nicht so der Hit, aber okay, lassen wir es laufen, aber das Gute, das behalte ich jetzt mal. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Eigenschaft, dass ich da auch eine gewisse Gelassenheit bekomme. Auch eine gewisse heilige Gelassenheit bekomme. Wir sind und bleiben Menschen und wir sind und bleiben Menschen auch mit Fehlern. Und manchmal ist es gut, dass wir den Mantel der Liebe über die Vergehen, die kleineren, vielleicht auch über die größeren Vergehen des anderen legen. Ich muss nicht über alles immer ansprechen. Ich darf auch manchmal Dinge einfach laufen lassen. Und das Gute behalten. Die Liebe wiederum gestaltet sich immer nach den Imperativen der Bibel. Liebe gepaart mit Toleranz lernt es, das Gute zu sehen, ohne in eine Gleichmacherei oder Feigheit zu versinken. Wo uns die Liebe regiert als Christen, lernen wir es auch, das Böse zur Seite packen zu können. So wie wir es im Galaterbrief in der Schriftlesung gehört haben. Das ist das, was Jesus von uns eigentlich möchte. Der Prüfungsauftrag, den wir hier alle bekommen, ist nicht der Auftrag, seid Polizisten und haut dem anderen das, was so schlecht ist, immer um die Ohren. Das steht hier nicht. Sondern der Schwerpunkt liegt da drin, das Gute behalte. Das ist der Schwerpunkt. Und das möchte ich immer wieder auch lernen. Ja, wir dürfen einander konstruktiv begleiten und helfen und manchmal muss man einen auch auf Fehler oder auf Nichtgutes hinweisen. Richtig, müssen wir tun. Aber lernen wir es zuerst einmal das Gute zu sehen. Ganz wichtige Aussage. Eine letzte. Meidet das Böse in jeder Form. Hier ist der heilige, geheiligte Charakterzug gemeint. Ja, das heißt, hier steckt mein Leben jetzt hinter. Ich will keine Bosheit in meinem Leben. Ich will keinem anderen Schaden zufügen. Ich möchte, dass es meinem Nächsten gut geht. Ich setze mich dafür ein, dass er weiterkommt, dass die Liebe Gottes durch mich fließen kann zum Nächsten. Ich habe keine Freude daran, wenn es anderen schlecht geht. Auch keine Schadenfreude, wenn einer, der es mal eigentlich verdient hat, mal auf die Nase fällt. Ja, auch diese negative Schadenfreude ist ja auch ein typisch deutsches Kennzeichen. Ne? Diese Freude, hurra, den hat's erwischt. Ah, ich grinse mal drüber. Nein, diese Dinge ablegen. Ein reifer Charakter erkennt die Mechanismen des Bösen. Er erkennt, wo die in uns wohnende Anlage zum Sündigen aktiviert wird. Er erkennt sie nicht nur, er unternimmt aktiv Gegenmaßnahmen, um verbindlich auf der Seite Gottes leben zu können. Nur so können wir heilig leben, das Böse meiden, das Gute tun und Charakterveränderung ganz praktisch erleben. Wir haben ja einmal 7 Dinge, 7 Charaktereigenschaften, 7 wichtige Wegweisungen, wie das Leben mit Gott gelingen kann. Deren Beachtung dient uns, um das Ziel des Lebens zu erreichen. Und ich wünsche mir, dass wir unter Leitung des Heiligen Geistes diese 7 Dinge Tag für Tag, Jahr für Jahr, bis an unseren letzten Atemzug auch beherzigen und darin auch wachsen. Das ist der Wille Gottes und ich ermutige mich und uns dazu.